Hallo Christina.
Hallo Roberto.
Na, wie fühlst du dich heute? Defekt oder exzellent? Ich wollte schon mit der Zigarette im Mund quatschen, aber das ging ja gewinnigt, habe es gleich wieder weggenommen. Also wie fühlst du dich, damit es ein bisschen deutlicher ist, wie fühlst du dich heute? Defekt oder exzellent?
Lieber Roberto, ich fühle mich heute exzellent.
Mm.
Ist das nicht schön?
Ja, und wie kommt's?
Ja, wie kommt's? Ich gehöre ja mehr zu diesen leisen Menschen, der auch nicht so gerne Werbung für sich selber macht. Aber heute muss ich mal darüber sprechen,
ja,
weil ich bin total glücklich, dass wir ein Feedback bekommen haben.
Oh.
Der Sound war der Hammer, super Ton.
Ich ja.
habe mich so gefreut.
Ja, war.
Ich finde es unfassbar. Ich finde es so schön. Und werde jetzt gleich auch noch einfügen, dass heute, wenn er dann gesendet wird, wenn er gehört wird am 8. Mai, die Abstimmung des Podcastpreises zu Ende gehen.
Ja.
Und ich so noch alle bitte,
noch einmal für uns abzustimmen.
Im Publikumspreis unter der Kategorie Lifestyle für unseren zwischen Defekt und Exzellent abzustimmen. Aber warum es mir wirklich... Und dann geht es mir hoffentlich noch exzellenter, wenn wir da vielleicht relativ weit oben sind. Ich will ja jetzt nicht gleich sagen, ganz oben. Aber also, dass der Sound der Hammer ist, hat mich mega gefreut. Deswegen
ja,
geht es mir exzellent.
Weil für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen oder die erst neu einschalten bei uns, ist es ja so, dass dieser Podcast Christina voll und ganz produziert. Ich quatsche hier nur eigentlich, aber Christina ist diejenige, die hier alles produziert und macht.
Ja, deswegen freut es mich noch umso mehr. Genau.
Ja, schön.
Ja, absolut.
Toll.
Das ist schön, wenn man sowas gesagt bekommt, dann erfreut das das Herz. Lieber Roberto, wie geht es dir denn heute? Defekt oder exzellent?
Mir geht es heute auch exzellent.
Wow.
Total, weil ich gerade so... ein Gleichgewicht in mir fühle zwischen meinen Ängsten und meinem Begehren. So. Und das fühlt sich momentan so schön an, weil da so eine Ruhe stattfindet.
Oh, das ist aber wirklich herausragend exzellent,
das ist herausragend exzellent.
Also, deine Transformation ein bisschen funktioniert,
Funktioniert
oder?
Gerade, cool. Meine Transformation, von der wir immer quatschen.
Ja,
so, ja, irgendwie
ja.
funktioniert. Und außerdem hatte ich heute ein Casting und es hat geklappt. Ich werde einen japanischen Schauspieler in dem neuen Brad Pitt-Film sprechen. Yeah! Aber was viel, viel, viel wichtiger ist, das hören wir nämlich jetzt gerade schon so im Hintergrund,
ja,
dass da so noch eine dritte Stimme so ein
ja.
bisschen immer so im Hintergrund schon spricht, nämlich wir haben heute eine neue Sendung und mit einem ganz tollen Thema, nämlich zwischen Fasten und Schlemmen.
Ja.
Und das sprechen wir heute nicht nur wir beide,
nee,
sondern wir haben
wir
heute,
nicht so viel Erfahrung.
Genau, wir haben nämlich heute einen wunderbaren Gast bei uns und den begrüßen wir jetzt ganz herzlichst. Herzlich willkommen, Dieter Padar.
Hallo, ihr Lieben.
Hallo, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Cheers.
Ich freue mich, hier zu sein.
Cheers. Wie schön, wir freuen uns auch, dass du hier bist. Es ist wunderbar. Und lieber Dieter, Geflogenheit in unserem Podcast ist, dass ich jetzt erstmal unseren HörerInnen vorstelle, wer denn mit uns heute hier am Mikrofon
Gerne.
Sitzt. Dieter Padar zu lesen ist, beziehungsweise ich habe es gelesen, eine der interessantesten Persönlichkeiten Berlins.
Habe ich auch gelesen.
Du bist in Berlin geboren.
Ja.
Deine Eltern sind Aserbaidschaner und kamen dein Vater Mitte der 50er und dann mit seiner Mutter zusammen 1969 aus dem Iran nach Berlin.
Richtig.
Du hast drei Geschwister. Peter, Monika, Sabine und du heißt Dieter. Und was
sehr
ich dann sehr
ja.
spannend finde, dass dein Vater, das sind ja sehr deutsche Namen,
ja.
Damals gesagt hat, wir leben schließlich in Deutschland und ihr kriegt deutsche Namen. Also das finde ich sehr spannend, muss ich sagen. Das hat mich irgendwie auch sehr berührt. Du hast dann Betriebswirtschaft studiert an der FHW und hast dann als Diplomkaufmann im Familienunternehmen mitgearbeitet. Soweit zu diesen Sachen. Und 2014 Hast du dann begonnen, Herzensprojekte, die du so in deinem Herzen getragen hast, auf den Weg zu bringen? Der Hauptteil deiner Herzensprojekte sind die Hilfe für Obdachlose und für bedürftige Menschen, auch gerade für Kinder, wenn ich das richtig weiß. Und hast dann 2018 deine Initiative Pada Humanitas gegründet. Richtig?
Ja, also Pada Humanitas gab es schon ein bisschen vorher.
Ah,
es war, also der Name stand.
Ah, okay.
Ich habe das so ein bisschen später gepostet sozusagen und deshalb war dieses Datum da. Das müsste ich vielleicht mal korrigieren auf meinen
das
Seiten.
Das solltest du dann
sollte ich mal korrigieren. Das ist
also
seit 2014
auf
die Initiative.
Auch seit 2014, ja. Also waren da nicht 4 Jahre, wo du überlegt hast. Weil das, gut zu wissen. Also korrigiere ich mich und hast sozusagen mit deinen Herzensprojekten begonnen und Pada Humanitas gegründet. Darüber werden wir nachher noch sprechen.
Ja.
Für deine sehr engagierte soziale Arbeit hast du Ehrungen bekommen. Ich möchte jetzt in diesem Moment jetzt nur eine ansprechen, nämlich im August 2021 den Charlottenburg-Wilmersdorfer Ehrenamtspreis.
Gratuliere!
Dankeschön.
Das ist eine große Ehre.
Und zwar, die Begründung war, die habe ich mir nämlich rausgesucht, damit unsere HörerInnen gleich mal so ein bisschen das Gefühl dafür kriegen, mit wem wir denn eigentlich sitzen. Dieter Pada organisiert und finanziert Projekte für Obdachlose und Bedürftige und steht nicht nur mitten mank auf der Straße und verteilt Notwendiges, sondern hat auch immer ein offenes Ohr und steht mit Rat und Tat zur Seite. Und das war das, was sozusagen zumindest die Herrschaften in Charlottenburg-Wilmersdorf dazu bewogen hat, dir diesen Preis zu geben.
Glückwunsch
dazu.
Toll, Dankeschön.
Ganz,
vielen
ganz
Dank.
Schön.
Ich möchte jetzt, oder hast du noch was zu sagen? Entschuldige, ich unterbreche. Jetzt fängt es schon wieder an. Okay,
es fängt ganz schön früher
ja,
an,
dass
du mich
unterbrichst,
Roberto.
Ja,
nur noch ganz kurz.
Ich meine,
alles gut. Fangen jetzt an, sozusagen. Also das ist ja das, was du machst im Rahmen deiner Charity-Arbeit. Und was ich auch gefunden und gesehen habe, ist, dass du im Februar 2020 den Barber Angels Brotherhood nach Berlin eingeladen hast. Magst du uns kurz erzählen, was das ist und war? Das finde ich ganz interessant. Du, Roberto, guckt
ich
auch gerade als
gar nicht, was das ist.
Weiß. Was ist das?
Also es ist ein Zusammenschluss von Friseurinnen, Friseuren, Friseurmeister, die ebenso charity-mäßig und für wohltätige Zwecke Haarschnitte machen. Für Leute, die bedürftig sind, die wohnungslos sind.
Ah.
Weil ein Haarschnitt gibt auch eine gewisse Art von Lebensqualität wieder. Das ist dann auch wieder so ein total schöner Moment, der auch wirklich an dein Herz berührt einfach.
Ah, toll.
Ja, aber ich muss da auch nochmal ganz kurz korrigieren, wenn ich darf.
Bitte gerne.
Nach Berlin eingeladen. Jein, weil es waren auch Berliner Friseurinnen und Friseure dabei, aber tatsächlich sind viele bundesweit angereist gekommen.
Genau, also für mich hörte sich das so an, als wenn der Ursprung dieser Leute, die sich da zusammengetan haben, nicht aus Berlin kommen, sondern der Ursprung woanders ist.
Genau,
oder? Genau. Aber es sind natürlich, waren Berliner dabei.
Berliner auch dabei.
Na klar.
Ja.
Und das war so eine Aktion, wenn ich das richtig weiß, war Februar, also zum Valentinstag.
Kurz davor.
Aber so, dass das sozusagen mit viel Herz und Liebe sozusagen.
Ja, also die Barber Angels Brotherhood, Hut ab, ganz ehrlich, Hut ab, also so tolle Leute.
Schön.
Das war auf einen Sonntag, die kamen alle an ihren einzigen freien Tag praktisch hier noch angereist und waren so nett, so liebenswürdig auch zu den Menschen. Also ich bin begeistert.
Und haben dann den ganzen Tag Haare geschnitten.
Haben den ganzen Tag Haare geschnitten, bis auch der letzte Mensch glücklich war.
Oh,
und haben dann wieder noch eine lange Rückfahrt gehabt, viele von denen. Also die haben keine Mühe gescheut. Ne?
Ach, wow,
keine
toll.
Mühe gescheut. Ja.
Oder kamen da viele, viele Obdachlose hin und ließen sich
also
die Haare
schneiden?
Also
wir waren in der Tee- und Wärmestube in Neukölln bei der Aktion.
Mhm.
Die haben dort auch, ja, kann das sagen, Stammleute.
Okay.
Es wurde ausgehangen, es wurde Bescheid gegeben und ja, ganz viele Leute wurden glücklich gemacht.
Ja, wie schön, oder?
Das war erst kombiniert. Aktion, oder? Ja, das war ja aber auch kombiniert natürlich mit Essensausgabe, Getränke, Hygieneartikel, Kleidung, alles, was dazu gehört.
Ja, toll.
Wie klasse.
Du machst schon wirklich einen super Job. Ja, aber jetzt.
Weil unser Thema ist ja zwischen Fasten und Schlemmen. Und das heißt, ich würde gerne, weil der Fastenmonat Ramadan ist ja gerade zu Ende und du hast den begangen, einen Monat lang. Ich wollte dich erstmal ganz einfach fragen, wie fühlst du dich jetzt nach diesem Monat?
Bisschen so, ganz ehrlich gesagt, ganz ehrlich gesagt, so ein lachendes und ein weinendes Auge. Tatsächlich vermisse ich dieses Routinierte gerade schon wieder. Weil ich habe das vom Herzen gerne gemacht und ich war auch stolz drauf, dass ich das seit ein paar Jahren zwar leider erst, aber dann doch durchziehe und mache. Leicht vermisse ich es und leicht fällt es. Also es ist gar nicht so einfach, sich dann wieder an einen normalen Essrhythmus zu gewöhnen.
Das glaube ich, ja.
Ja, es ist gar nicht einfach, es ist auch erst ein paar Tage her und ich taste mich so langsam wieder in die Normalität zurück, was das Essen und Trinken betrifft.
Mhm. Okay, das heißt, zu Hause bei euch, weil du sagst, du machst es erst seit ein paar Jahren, war es nicht Pflicht für eure Familie?
Eine Pflicht. Religion sind da ganz offen im Endeffekt.
Okay, cool.
Also so eine Art Pflicht, es wird nahegelegt, das zu machen. Mhm. Es sollte auch die Aufgabe eines Menschen sein, gewisse religiöse Pflichten zu erfüllen, aber Zwang gab es nie.
Also auch von deinen Eltern nicht?
Nein, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Ich habe ja gelesen, dass während des Fastenmonats nach islamischer Auffassung der Koran herabgesandt wurde.
Soweit ich weiß.
Das war ja so, also so habe ich es gelesen. Und also das heißt, du bist auch ein praktizierender Muslime?
Liberal,
also
absolut liberaler Moslem.
Okay.
Aber dazu muss ich auch noch mal was sagen, ich sehe keine großen Unterschiede zwischen den Religionen. Ob man das nun Christentum, Judentum, Buddhismus, Hinduismus, Islam nennt. Im Endeffekt die Werte und Normen sind alle gleich. Und das geht auch ohne Religion, das geht nur mit normalem sozialem Verständnis.
Ja.
Also ich sehe da keine Unterschiede.
Sehr richtig, das sehe ich auch so, absolut.
Nochmal auf den Punkt, es gab keinen Zwang. Nein, also Zwang und Islam schließen sich aus. Für mich.
Ja.
Und ich denke für die meisten, die das, wenn man sagen möchte, richtig praktizieren ebenfalls.
Ich fand nämlich auch sehr spannend, also dass eben während des Fastenmonats Ramadan soll der Mensch tagsüber, also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, auf Speisen, Getränke, Rauchen und Geschlechtsverkehr verzichten. Auch soll er üble Nachrede, Verleugnung, Lüge und Beleidigung aller Art, also er sollte auf alle üble Nachreden, Verleugnungen, Lügen und Beleidigungen aller Art verzichten. Hast du dich daran gehalten?
So, das ging also an Essen und Trinken und alles andere. Naja, natürlich, weil es ist eine, also erstmal sollte man das generell machen.
Eben, oder
üble Rede, Beleidigungen.
Genau.
Das sollte, kann ich mir bei dir auch nicht vorstellen.
Es sollte auch außerhalb des Ramadan-Monats eigentlich Usus sein, weil das sind wieder Werte und Normen, die aber auch religionsunabhängig sind. Ja, ich glaube, es ist im Christentum genauso, dass es im Judentum genauso, dass es einfach in allen religiösen Auffassungen so ist, dass man niemanden verletzen sollte, körperlich, verbal, wie auch immer, üble Nachrede.
Absolut.
Das ist nicht islamspezifisch.
Ja.
Das ist nicht.
Das finde ich auch. Also ich finde ja auch zum Beispiel, was ich so schön finde an diesem Fastenmonat, wie das die Muslime machen und so, also auch diese Besinnung dessen, dass man sich eben wieder daran besinnt. Also diese Enthaltsamkeit, weil letztendlich, was ist Fasten? Fasten bedeutet ja, sich enthalten, Ruhe, also wieder in, also Ruhe zu finden, wieder stillzuhalten, einfach mal zu schweigen, wieder mal zu sich selbst zu finden,
sich
oder?
Zu erden. Und man hat dann auch die Zeit, was man auch machen sollte, vielleicht vieles zu überdenken. Was ist, weil normalerweise in dem Alltag ist es schwer, wenn man beruflich engagiert ist, wenn man dann noch freiwillig sehr viele Sachen zusätzlich ehrenamtlich macht. Man rennt von morgens bis abends, man macht, man tut, man kommt geschafft nach Hause, ja. Und da geht manchmal einiges unter.
Ja.
Und also im Ramadan-Monat keine Ausschweifungen, nichts. Du hast dann mehr Zeit, dich zu besinnen. Auch wenn die ersten Tage, also bei mir, immer sehr hart sind, bis man dann da auch das routinierter handhaben kann, bis der Körper sich wieder umgestellt hat, wie jetzt im umgekehrten Fall, wieder auf normale Essverhalten.
Und Trinkverhalten?
Ja, aber wir haben ja Glück gehabt im Moment. Der Ramadan verschiebt sich ja jedes Jahr. Im Hochsommer ist das natürlich viel härter. Also wenn der Zeitraum zwischen Sonnenuntergang, also Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wesentlich länger ist, ja, die klar. Sonne scheint und man halt durstet viel mehr. Ne?
Also ich könnte mir vorstellen, man verdurstet doch auch jetzt, oder? Also wenn ich mir vorstelle, ich sollte den ganzen Tag nichts trinken, das ist doch total krass, oder?
Ich muss ganz ehrlich sagen, also der Körper gewöhnt sich daran. Echt? Der Körper gewöhnt
Wahnsinn.
Sich daran, ja.
Dann sitzt man aber abends und trinkt dann reichlich, oder wie ist denn das dann?
Naja, du musst deine Wasser heizen.
Isst man dann ohne Ende oder so, oder gar nicht?
Ich will zu meiner Person sagen, ich war tatsächlich hochdiszipliniert.
Wow, schön.
Also ich habe jetzt keine Essorgien veranstaltet. Das sind vielleicht egoistische Gründe gewesen, aber ich habe das auch mit so einer Art Reinigung und vielleicht auch wieder ein bisschen Abnehmen verbunden. Ich habe nur einmal gegessen, zwar Geflügel, Gemüse. Dann hat man Tee, Wasser natürlich. Ja, du musst den Wasser halt...
Wasser halt wieder auffüllen, oder? Ja.
Und na gut, das Erste bei mir war halt dann immer... Ich habe das Fasten gebrochen mit Datteln, Walnüssen und Kaffee. Also Kaffee war besonders schlimm.
Ja. Okay. Also du hast tagsüber... Kaffee...
Nein, gar nichts. Und das ist dann auch schwer, wenn man gewohnt ist, morgens einen Kaffee zu trinken und dann darauf verzichten muss. Also so zum Wachwerden, ich habe dann die Morgenroutine am Abend nachgeholt.
Ah ja, okay. Das heißt, du stellst dir dann nicht den Wecker, solange es noch dunkel ist, morgens, weiß ich, um 4 oder so, damit du vorher noch was trinken kannst. Das machst du nicht.
Das habe ich zweimal gemacht.
Ah, okay.
Weil ich wusste, ich habe dann Frühtermine und versuche dem Körper noch was Energie zuzufügen.
Spannend, oder?
In der Zeit, in der man das noch darf.
Ja.
So, dass du halt morgen nicht ganz platt
dort
ankommst und deinen Termin wahrnehmen kannst.
Ja, okay.
Ich habe nämlich auch gelesen, dass der islamische Kalender, also ich wusste das nicht, vielleicht viele unserer ZuhörerInnen auch nicht, der richtet sich ja nach dem Mond und ist somit 10 bis 12 Tage kürzer als die christliche Zeitrechnung, die sich ja nach der Sonne richtet. Ja? Also es ist ja auch so scheinbar, dass in den meisten islamischen Ländern wird ja trotzdem der Sonnenkalender verwendet.
Ja.
Also gerade für Landwirtschaft ist der Sonnenkalender eben sinnvoller, während die ganzen religiösen Festen natürlich nach wie vor nach dem Mondkalender geplant sind.
Die religiösen.
So.
Die religiösen, ja. Alles andere ist nach dem Kalender, der hier auch Usus ist.
Der hier auch Usus ist.
Funktioniert sonst nicht.
Und ich wollte dich fragen, hast du
Terminierungen?
Hast du eigentlich eine enge Bindung irgendwie zum Mond? Also machst du zum Beispiel so Rituale mit dem Mond, weil ich bin ja voll so der Mond-Typ.
Der Mond-Anbeter, schlechthin.
Das ist so lustig und merkwürdig und auch ein bisschen spooky, dass du das ansprichst, weil tatsächlich,
ja,
hatte ich schon immer, jetzt abgesehen von der Religion, weil das ist jetzt nicht wirklich religiös, sondern es war in einem Urlaub, irgendwie vor ein paar Jahren, da habe ich mal so eine Nilkreuzfahrt gemacht und ich saß dann abends auf Deck alleine und der Mond schien und ich hatte das Gefühl, er kommuniziert mit mir.
Ja,
oh, schön.
Also er hat mich angelächelt, hat mit mir kommuniziert, hat mich auch... Ich war damals so leicht traurig wegen ein, zwei Sachen, hat mich beruhigt, hat mir Mut zugesprochen.
Ja, schön. Ja.
Also ich bete jetzt nicht den Mond an, aber ich habe doch irgendwie eine besondere Beziehung zum Mond für mich.
Ja, schön. Das ist auch so, also ich meine, es ist ja so, ich mache ja auch immer diese ganzen Rituale. Bei Vollmond ist es ja so, dass man bei Vollmond sozusagen schlechte Energien loswerden kann. Und bei Neumond kann man sich eben Dinge herbeiwünschen, die man gerne für sich haben.
Erfüllen die sich dann manchmal, Roberto,
total,
wenn sie das sind?
Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Das passiert die ganze Zeit.
Immer. Schön.
Immer. Okay. Und jetzt ist eben die Fastenzeit eben zu Ende. Ja. Es ist sozusagen das Zuckerfest, oder?
Ja, genau.
Auch schon vorbei.
Und aber auch schon vorbei.
Müssen wir ganz kurz beim Fasten bleiben noch?
Ja, weil klar, natürlich.
Wie du jetzt zum Zucker kommst. Ja. Du bist katholisch.
Ja.
Gibt es auch eine Fastenzeit, also bei uns Protestanten auch. Hast du jemals gefastet nach dem katholischen Kalender?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei uns zu Hause war das immer so, kurz vor Ostern war das ja immer so, dass man dann am Freitag kein Fleisch essen durfte.
Ja,
irgendwie so am Karfreitag, so
Freitag
Fischtag.
Immer,
also eigentlich eh immer
Freitag,
so.
Fischtag.
Und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind immer so dann es vergaß und dann irgendwie Fleisch aß und dann es wieder so rausspuckte, weil ich es als Sünde erachtete, dass man das nicht machen durfte. Aber bei uns wurde dann, also ganz klar, war, guckten wir schon, dass wir dann am Freitag kein Fleisch aßen, aber man fühlte sich dann irgendwie ein bisschen schlecht, wenn man es dann doch tat aber ehrlich gesagt, so richtig gefastet habe ich ehrlich gesagt in meinem Leben noch nie, also weder gesundheitlich oder sowas,
okay.
Also das Einzige, was ich mache, ist, dass ich irgendwie wirklich versuche, 12 Stunden am Tag nicht zu essen. Immer. Also
ist das gesund?
Ja.
Ich finde, das ist schon mal gut. Schon mal gut, einfach mal so 12 Stunden mal...
Also mindestens 12 bis 16 ist dieses Intervallfasten und das macht schon was, ja?
Absolut. Ja, also das ist irgendwie so ein Rhythmus. Also letztendlich, was ist das? So ein Rhythmus, wieder so eine Disziplin in dem eigenen Sein zu geben, finde ich halt wirklich jetzt, wie du richtig sagtest, Dieter, unabhängig von Religion oder nicht, tut einfach gut. So.
Das ist auch merkwürdig. Genau das habe ich vorhin nämlich auch gesagt, ne? Dass es halt so ein anderer Rhythmus war, der mir dann auch sehr gut getan hat, ja. Bis auf die ersten Tage der Gewöhnungsphase.
Ja,
und wie gesagt, ich vermisse es ja schon ein bisschen. Gut, ich könnte ja freiwillig weiter fasten.
Ich wollte gerade sagen, wenigstens einen Tag oder 2 Tage die Woche oder so. Kann man
ja, das kann man
machen.
Immer machen, ja.
Aber okay. Ich möchte jetzt eben zu dieser Ende der Fastenzeit des Zuckerfestes, was ja auch schon wieder vorbei ist, wie du gesagt hast. Und was ich gelesen habe, was ich sehr spannend fand, war, dass ja eine Pflicht für Muslime ist es dann sozusagen am Ende der Fastenzeit für Bedürftige zu spenden. So habe ich das gelesen.
Ja.
Und ich wollte dich fragen, dein soziales Engagement, würdest du sagen, dass das daherkommt, aus deiner muslimischen Erziehung, dieses, was du danach später, wozu wir dann gleich kommen werden, machst?
Ich glaube, das kommt einfach von meiner Erziehung. Auch hier möchte ich sagen, also Wohltätigkeit, helfen, das ist auch religionsunabhängig. Natürlich als Moslem hast du die Pflicht, Bedürftigen zu helfen, aber ebenso nehme ich an als Katholik oder Protestantin, es ist
als
aber auch eine menschliche Pflicht.
Ja,
es ist
ja.
Eine menschliche Pflicht.
Sehe ich ja, auch so, ja. Ja, absolut.
Und so viele Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die unterstützend dabei sind, sind keine Muslime. Also ich denke, das ist einfach nur ein menschliches, soziales Verständnis. Aber natürlich, Religion
hat immer einen Einfluss.
Hat immer einen Einfluss, natürlich.
Meine Mutter sagt immer, als ich meine Mutter immer gefragt habe, warum sie, also ob sie findet, dass irgendwie ein Gott wichtig sei für den Menschen, habe ich sie mal gefragt. Und dann meinte sie immer so, sie glaubt, dass wenn es keinen Gott gäbe, dann wären die Menschen noch böser, sagt sie zum Beispiel immer. Das weiß ich nicht, ob es wirklich so ist. Aber darf ich dich kurz fragen, also das heißt, du hast jetzt vor 7 Jahren, glaube ich, seit 2014, die Initiative Padar Humanitas gegründet. Kannst du uns und den ZuhörerInnen irgendwie erklären, was diese Initiative genau tut, was sie genau macht?
Ja, natürlich. Also die Hauptaufgabe liegt in der Unterstützung von wohnungslosen und bedürftigen Menschen. Vieles geht unter und man versucht dort anzusetzen, wo Leute vielleicht so ein bisschen verlorener sind und auch im System untergehen. Aber nicht ausschließlich. Auch andere Projekte gemacht, viele Kinderprojekte jetzt mit. Es wurde betitelt als mit sozial schwachen Kindern. Ich mag diesen Ausdruck nicht, weil das sind dann vielleicht wirtschaftlich Schwächer. Die sind ja nicht sozial schwach. Mhm. In der Grundschule, wo wir so ein Kids Fashion Day gemacht haben, dann für ein krebskrankes Mädchen haben wir Echthaar-Perücken organisiert und solche Geschichten gehört dazu.
Ja, jetzt habe ich gelesen, dass eine Frau sich die Haare
Susanna abschneiden. Wellenbrink.
Ja, ja.
Goldene Kamera, Nachwuchs, der Vater Egon Wellenbrink, also ja. Die Schauspielerin Susanna Wellenbrink ist die liebe Freundin von mir. Ja, genau.
Um dann daraus eine Perücke
zu machen. Echte Perücke für ein 15-jähriges Mädchen.
Unglaublich.
Und dann hat mir einen tollen Perückenhersteller aus Österreich, der das unentgeltlich gemacht hat.
Wow.
Und das ist alles auch Organisation, aber ein Herzenswunsch von dem Mädchen gewesen. Ne?
Schön.
Ja.
Cool. Wie kommst du an Menschen, die Hilfe brauchen? Also die Obdachlosen ist ja klar.
Dazu muss man nur mit offenen Augen durch die Welt gehen.
Ja, no?
Dazu musst du nur mit offenen Augen durch die Welt gehen. Es ist im Endeffekt, es ist eine schöne Welt, aber es ist viel Elend, was nicht sein muss. Und ich kann nicht unbegrenzt alles machen, aber alles, was so in meiner Macht steht, kann man machen. Und das sollte man auch machen.
Ja klar, aber dein Herzensprojekt, wenn ich das so ein bisschen richtig, also dieses was, oder der Anfang war das schon für die Obdachlosen, oder?
Nun ja, ich bin ein gebürtiger West-Berliner. So, und ich werde jetzt 50 dieses Jahr und man ist hier aufgewachsen.
Mit zwei werdenden 50-Jährigen zu tun.
Ja, ja. Du junges Ding, du.
Ja, ja.
So, und ja, damals, es gab diese Art von Obdachlosigkeit hier nicht.
Stimmt.
Es gab es einfach. Also es gab welche.
Ja, ja. Stimmt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Du hast recht.
Also als Kind hat man die mal vereinzelt gesehen. Oder halt am Bahnhof Zoo rum war so ein Brennpunkt.
Da, klar. Hauptsächlich auch mit
und ja, durch die Veränderung der Welt, der Grenzen, ist alles einfach viel, viel, viel härter geworden. Und immer noch, Deutschland ist einer der reichsten Länder der Welt.
Mhm.
Wir haben auch viel zugewanderte Obdachlosigkeit, was aber kein Thema ist, weil egal wer bekommt Hilfe.
Ja.
Gut, auch im Vergleich zu anderen Ländern sind wir gut in Deutschland. Mhm. Also man muss sich nur andere Länder angucken. Nehmen wir mal die USA. Ja, das Homeless, ist das ist da. ganz schlimm. Aber das Stadtbild, das Weltbild verändert sich ja mit dem, was man wahrnimmt auf der Straße. Als Kind kaum obdachlose Menschen gesehen, auf einmal wurde immer mehr und ich konnte nie vorbeilaufen, ohne irgendwas von meinem Taschengeld abzugeben.
Mhm.
Und wenn man halt ein bisschen bewusster durch die Welt geht, bekommt man das mit. Es wird mehr. Mehr und dann will man auch mehr machen, was man als Erwachsener hat man auch mehr Möglichkeiten, einfach was zu machen.
Ich habe, als ich 2015 einen Geflüchteten aus Kambia begleitete, gingen wir mal so unter der Brücke, da in Charlottenburger, S-Bahn Charlottenburg, wo es ja wirklich sehr viele Obdachlose sind.
Da waren wir auch schon öfter vor Ort.
Da liefen wir so vorbei und er fragte mich, und er war ganz kurze Zeit hier in Deutschland, fragte mich, warum die da seien. Also so, weil er nicht verstand, wie in einem Land wie Deutschland, in so einem reichen Land, so viele Menschen auf der Straße sind. Er konnte das irgendwie nicht verstehen, irgendwie. Und ich fand diese Sicht so interessant. Und da wollte ich dich fragen, kennst du die Antwort, warum das so ist?
Es gibt keine generelle Antwort. Es gibt keine. Es sind die unterschiedlichsten Gründe, wieso, weshalb, warum. Irgendjemand. Also natürlich spielt Alkohol eine große Rolle, aber nicht nur schließlich. Wir machen das. Das würde ich gerne ansprechen, wenn ich diese Minute habe.
Natürlich.
Wir sagen ja auch immer wohnungslose und bedürftige Menschen.
Mhm.
So, bedürftig, wisst ihr, wer bedürftig ist? Das sind ganz viele Witwen. Ganz, ganz, ganz viele Witwen. Zum Beispiel.
Ja.
Wo der verstorbene Ehemann sich immer um die Bankgeschäfte, um das Finanzielle gekümmert hat, der dann verstorben ist. Die wissen nicht, wohin, was muss ich machen. Und bei meiner Arbeit, ich sehe ganz viele, wo ich weiß, die Dame wohnt in der Kudammwohnung noch, sie wohnt da noch, ne? Kommen aber, brauchen Hundefutter, Katzenfutter, brauchen Kleidung, brauchen Ja, die kommen und stellen sich an wegen Essen.
Okay.
Dann auch vielleicht zu stolz, irgendwie zum Amt zu gehen. Nein, ich bin Frau Doktor sowieso.
Ja, das kann ich mir, das ist auch
Ehefrau.
Ein Punkt, oder? Als
ja,
Ehefrau, ja, ja, das ist
dann
auch
lieber
ein Punkt,
abends
oder?
Heimlich. Und auch hier gerade, wir wohnen ja alle so ein bisschen um den Kudamm rum. Abends, die älteren Herrschaften, die gehen abends Flaschen sammeln, damit die Nachbarn sie nicht sehen. Also das sind ganz, ganz traurige Sachen. Und dann natürlich viel Zuwanderung, aber es sind unterschiedlichste Geschichten. Es hat aber auch viel mit Depression zu tun, viel mit Traurigkeit zu tun, viel mit irgendwie sich aufgeben zu tun. Einige wollen das auch, aber es gibt keine generelle Antwort darauf. Wie landet jemand auf der Straße?
Gibt es denn eigentlich...
Oder wird so extremst bedürftig?
Gibt es denn eigentlich, wie können wir dich und deine Initiative zum Beispiel unterstützen? Also wir oder
und
die ZuhörerInnen. Also gibt es irgendetwas, was ihr braucht, was wir gerne sozusagen mitgeben können unseren ZuhörerInnen?
Kannst du? Ich hatte auch gehofft, dass du das ansprichst, weil tatsächlich kannst du was machen.
Ich?
Ja, ich habe...
Okay.
Also jeder kann was machen, also jetzt außerhalb... der Unterstützung für bedürftige Menschen, habe ich morgen einen Termin und besichtige Divan e.V. hier in der Nehringstraße. Ich wollte schon seit 2 Jahren gemeinsam mit ICRA e.V. ein schönes Sommerfest ausrichten für Flüchtlingskinder. Okay. Vor 2 Jahren waren ukrainische Flüchtlingskinder kein Thema. Mhm. Es ging um die syrischen. Durch die Pandemie, durch die Einschränkungen war das nicht möglich. Und das Sommerfest soll auch mit Showprogramm und Act sein. Und dann dachte ich, da bringe ich doch mal Roberto ins Spiel.
Gerne.
Ob er vielleicht gerne so ein kleines Bühnenprogramm, so kindergerecht.
Oh, kindergerecht?
Ja.
Kindergerecht, Roberto.
Contenance,
ja.
Roberto, Contenance.
Contenance. Da muss ich wohl Italo-Pop machen. Das,
ja, genau,
das ist immer kindergerecht.
Ja, genau,
irgendwie
ja,
so,
ja.
Genau.
Aber wenn man jetzt wirklich so, also ich hoffe, Roberto, das machst du, ich würde mich freuen.
Ja, natürlich,
auch,
sehr,
und
sehr gerne.
Und komm auch gerne helfen,
absolut,
wenn ich da irgendwas machen kann. Aber was kann man denn wirklich so, wenn die Zuhörerinnen jetzt auch denken, wie
kann man
auch
spenden?
Wie kann man, also spenden kann man bestimmt, aber nicht an deine Initiative,
nein,
oder?
Weil ich bin kein Verein.
Mhm,
ich bin nicht Verein, ich bin kein Verein, ich bin eine Initiative, ich darf keine Geldspenden annehmen.
Genau, richtig. Und
Sachspenden,
ist es
genau,
auch nicht.
Nein,
also
noch nicht.
Noch
ich hatte überlegt.
Die Idee hattest du mal, oder?
Die hatte ich mal, aber in Deutschland ist alles so ein bisschen kompliziert mit Stiftungen.
Ich weiß.
Aber es funktioniert auch mit einer Initiative. Gut, ich darf keine Geldspenden annehmen, kein Problem. Sachspenden gehen
aber
genauso.
Sachspenden gehen.
Wenn ich sage, okay, zum Beispiel, wir machen jetzt eine Aktion, wenn du halt so ein Blech Kuchen vorbeibringen möchtest, steht dir frei.
Okay.
Wenn du sagst, ich gehe, kauf mal, zum Beispiel als Frau jetzt, sagst du, okay, ich bringe da mal Dame-Hygieneartikel mit und solche Sachen, das geht.
Ah ja.
Ja, so solche Sachen.
Das heißt, wie erreicht man dich für all die Leute, die jetzt zuhören? Also wie kommt man da hin, daran?
Gibt es eine E-Mail-Adresse oder?
Ja, aber das sieht man auf meinen Seiten.
Auf deinen
Social
Seiten.
Media.
Also
sieht man
ich mache das auf jeden Fall in den Shownotes, werde ich es auf jeden Fall auch aufschreiben.
Also man kann da schreiben, wer... auch das Bedürfnis hat, vielleicht Leuten zu helfen,
du wurdest
dabei
ja,
zu sein, gerne.
Du wurdest ja eben auch da wieder mit einem super Preis ausgezeichnet, nämlich du wurdest ausgezeichnet zum Mr. German Sport Heart of Street.
Jo,
ja,
von der MGSU, ne? Richtig?
Von der MGSU, das ist die Miss und Mr. German Sport Union. Herr Wolfgang,
der Sportler Dieter.
weniger der Sportler. Herr Wolfgang von Tilly erstattet halt Sportvereine aus und hat das in die Welt gerufen. Ausgezeichnet, ich habe ja auch eine Schärpe und eine Urkunde. Wird man nicht wegen Schönheit, wird man nicht, wer hat die beste Bikini-Figur? Es gibt solche... Sachen nicht.
Ja, mh.
Aus den unterschiedlichsten Bereichen entscheidet die MGSU, wer hat denn einen Preis verdient. Wer macht was? Mein Titel ist ein Herzensmensch-Titel, auf den ich auch sehr stolz bin.
Ja, das kannst du sagen, das finde ich auch, ja, total.
Ich habe überlegt, ob wir das ansprechen, weil dann dachte ich, warum nicht? Gehört dazu.
Ja, na klar.
Aber man macht das ja nicht für Auszeichnung. Also nach so vielen Jahren
nein,
wurde das mal registriert.
Aber es ist
und man
schön.
Freut sich.
Ja, oder?
Ich freue mich.
Eben, genau.
Ich freue mich
und
sehr
darüber. Und ich meine, das passt ja auch zu dir, zu deinem, also so zu deinem Lifestyle, weil du außer diese soziale Ader, die du hast, giltst du ja auch, du hast ja den Ruf als Berliner Stil-Ikone. So, und da wollte ich dich fragen, wie würdest du eigentlich deinen Style beschreiben?
Auch über diese Aussage freue ich mich. Ist ja auch ein Kompliment irgendwie.
Total.
Ja, sehr sogar.
Berliner Stilikone, ich will ja auch.
Und Lifestyle-Ikone habe ich gelesen, woanders. Szene-Guru Berlins, Liebling der Berliner Society.
Wie wird man das? Kannst du mir ein paar Tipps geben?
Wie passierte das?
Das kann ich so gar nicht mehr nachverfolgen. Auf einmal ging das los und man war dann auf irgendwelchen Veranstaltungen.
Und immer so top gekleidet, wie du auch heute bist. Unsere ZuhörerInnen können es nicht sehen, aber immer gestylt, immer top angezogen, oder?
Gentleman-like. Also jetzt nicht zu bunt, zu ausgeflippt. Das bin ich auch nicht der Typ.
Was ist dein Stil?
Gentleman-like? Ich würde sagen, ja. Aber das müsst ihr entscheiden. Also ihr seht mich ja gerade live.
Heute total, ja. Absolut.
Aber natürlich, ich gehe auch mal mit Cappy raus, wenn ich schnell zum Bäcker muss. Und Turnschuhen, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Weiß ich gar nicht, hatte ich ein Cappy auf? Aber Turnschuhe. Zum Vorgespräch, zum Vorbereitungsgespräch.
Da hattest du dir deine Haare auch gestylt.
Okay. Mhm.
Ja. Aber wie kommst du damit klar? Weil Berlin gilt ja nicht jetzt unbedingt als so Gentleman-like Style,
tja,
oder?
Tja.
Ist ja eher ein ganz anderer Style hier in Berlin, der da so herrscht. Fühlst du dich trotzdem hier heimisch?
Absolut. Und einer muss die Stellung hochhalten. Ich bin da ein großer Fan der 20er, 30er, 40er, 50er Jahre.
Ja,
wo das alles halt so ein bisschen mit Anzug und Krawatte und die Damen schöne Kostüme. Ich bin ja Ästhet. Als Waage bin ich Ästhet durch und durch.
Ja, das bist du, ja.
Und ich mag Stil. Aber jeder nach seiner Fasson.
Also du
jeder
hast tragen, nicht so möchte. Diese Idee, oh, wie sieht wie die oder der denn aus und dem muss ich jetzt mal sagen.
Nein, würde ich mir nie anmaßen. Nee, ne? Wer bin ich, würde ich mir niemals anmaßen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Nee. Steht mir nicht zu, ich habe nicht das Recht dazu. Jeder soll sich so kleiden, wie er glücklich damit ist, wie er sich wohlfühlt. Mhm. Ich fühle mich halt so wohl.
Hast du trotzdem einen so einen grundlegenden Styling-Tipp für uns beide? Also was ist so, wo du
mir
sagen würdest, was ist...
Was können wir besser machen?
Nein, das meine ich gar nicht, sondern so das, was...
Oh,
so
wo halt, soll ich da anfangen?
Ja, eben, deswegen wollte ich das so nicht sagen, sondern ich wollte einfach fragen, was ist so ein Grund-Styling-Tipp, den du mir jeden geben kannst? Gibt es da irgendwas?
Nein, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch wirkt auch anders. Vielleicht wirkt Roberto im Anzug anders als ich. Vielleicht wirkst du im Kostüm anders als eine andere Dame.
Ja, na klar. Ja,
der Styling-Tipp ist einfach versuchen, das, was man schön findet, unabhängig davon, ob das andere schön finden, vielleicht auch ein bisschen hervorzuheben.
Das ist wichtig, oder? Dass man sich selber damit auch wohlfühlt. Also, dass man
wenn
sich
du
nicht,
dich
wenn
nicht
man
wohlfühlt,
im Kostüm
spielst
verkleidet
du.
Fühlt,
nein.
Dann sollte man es lachen,
dann hast du
oder?
Eine Maske, dann hast du ein Kostüm, dann ist unauthentisch und das ist nicht schön.
Und das ist, glaube ich, das, was dich auch zum Liebling dieser Stadt, wenn ich den Begriff mal aufnehme, macht, weil du dann auch immer in dem so, du bist es halt auch einfach, wenn du top gestylt irgendwo hingehst, oder?
Okay, soll nicht arrogant klingen, aber ab und zu bekommt man auch ein Kompliment, ja.
Ja, na ja, ja.
Über das man sich auch freut.
Ja, na, das ist ja klar, aber trotzdem bist du ja du und nicht verkleidet, das meine ich
nein,
jetzt, ne?
Nein, ich bin nicht.
Du spielst da nicht so eine Rolle. Ich bin jetzt der Szene-Guru und gehe jetzt hier als der. Nee, ne? So, also
absolut
so habe ich dich bisher
das
nicht kennengelernt.
So fern.
Ja,
das liegt
ne?
mir
das
so fern. Das liegt mir so fern.
Das würde ich auch so sehen, ja.
Nichtsdestotrotz gibt es ja sozusagen zwischen, sagen wir mal so, in deinem privaten Leben, dein Style, deine Art des Lebens ist ja sehr glamourhaft, würde man fast sagen, oder? Und du hast aber trotzdem eben diese sehr, sehr soziale Ader. Wie kriegst du das denn irgendwie miteinander vereint? So
problemlos. Wie? Absolut problemlos.
Ja? Hast du auch da keine Kritik oder so, dass man dir das dann vielleicht nicht wirklich abnimmt oder so?
Du, die jahrelange harte Arbeit, die ich da mache, die spricht für sich. Also es gab Vorwürfe, oh, er möchte sich jetzt profilieren damit. Ich meine, du, ich mache das seit Jahren. Ja, erzähl mir was anderes.
Auch, ne? Tut mir leid. Und es ist dir scheißegal.
Ich tue es einfach. Nein. Ja. Wenn ich danach gehen würde, dürfte ich das nicht machen. Mhm. Ja, also es gab da die unterschiedlichsten Auffassungen. Mhm. Was dann auch wehtut.
Mhm. Was ja, dann auch wehtut.
Meistens von Leuten, die, sage ich mal, ein bisschen weniger engagiert sind. Mhm. Ja, ich versuche das an mir abgleiten zu lassen.
Ja.
Ich versuche das komplett an mir abgleiten zu lassen.
Und man kann sich ja selbst Gutes tun und sich auch etwas leisten und man kann eben auch schlemmen sozusagen und dann aber eben auch Dinge tun,
die bevor du eben, ja, anderen hilfst, musst du dir erst selbst helfen.
Ja. Ah, okay.
Ja,
mhm,
mhm. Ja, ich kann Leuten mehr und besser helfen, wenn ich im Reinen bin. Wenn ich mit irgendwas mich unwohl fühle, ja, funktioniert das nicht.
Mhm. Ja.
Also so sehe ich das.
Ja.
Also du musst erstmal das für dich abklären und dann hilfst du zuerst selbst.
Ja.
So.
Ja.
Das heißt, du bist mit dir im Reinen, im Normalen natürlich nicht, aber so grundsätzlich hast du irgendwann, als du angefangen hast, 2014, so mit diesen Projekten, da war, hast du gedacht, so jetzt bin ich so weit, jetzt kann ich es machen? Oder?
Es war ja ein Prozess. Es war ja ein Prozess, das habe ich vorhin auch gesagt, schon von Kindesbeinen an, wo es ja, halt ja, nicht so viel Obdachlosigkeit, das war dann irgendwie so, warum hat dieser Mensch keine Wohnung? Solche Sachen, die mich als Kind schon sehr, sehr, sehr berührt haben. Bis man dann irgendwann als Erwachsener mehr Möglichkeiten hat. Und ich habe mich immer auch ein bisschen unglücklich gefühlt, als damals sowas wie die Bin der Gesellschaft oder Stilikone oder so Glamour aufkam, dachte ich, das ist aber zu wenig. Das ist nicht das, was ich auf dieser Welt möchte, ausschließlich. Es fehlt eine gesunde Balance, es fehlt ein Ausgleich, es fehlt irgendwas, hat mir gefehlt. Mir hat was gefehlt. Ich war schon so in der Lehre, ich dachte, okay, jetzt von einem Red Carpet auf den nächsten zu hüpfen, okay. Echt. Kannst du machen, aber dann mach auch noch was, was dich berührt, was du gerne machst, was du geben möchtest. Mhm, okay. Nur geben, nicht nehmen, also nur nehmen, nicht geben, funktioniert nicht.
Nee,
nicht für mich.
Auch so sehen,
und das musst du mit
nicht.
Deinem Gewissen vereinbaren. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen gehabt, weil so, wie zum Beispiel mit dem Kinderfest, was wir jetzt planen, das war für syrische Flüchtlinge, jetzt kommen ukrainische und deutsche, also es kein Kind wird abgelehnt werden.
Es ist
ein Zusammenkommen, ein Kennenlernen und glückliche Kinder sehen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil es so die letzten Monate aufgrund von Corona einfach so alles so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Ja, man konnte dann anderes machen, man konnte halt Lunchpakete machen, man konnte Sachen schleppen, wo ich immer dachte, okay, es kommt zu kurz.
Mhm.
Bei diesen Glamour-Sachen hatte ich nicht das Gefühl. Manchmal kann ich auch pausieren, 2-3 Jahre. Habe ich keine Schwierigkeit
ja,
damit.
Ja, ja, klar. Ja. Mhm, ich verstehe, was du meinst. Ja,
und jetzt, wo es
ja
wieder langsam losgeht, also ich nehme bei weitem nicht jede Einladung an. Mhm. Ich denke, okay, ich habe jetzt da keinen Nachholbedarf.
Aber uns
Nachholbedarf.
Hast du angenommen.
Da aber liebend gerne.
Stolz.
Ich muss den Zuschauern aber auch sagen, das sehen die ja leider auch nicht. Ich sitze hier mit so 2 strahlenden Menschen, so purer Sonnenschein.
Oh, danke.
Und du machst ja jetzt irgendwie auch Musik. Du hast nämlich einen Song aufgenommen mit der Sängerin und Choreografin Jenny Günay und der Musikproduzent R.G. Ergün,
ja,
der ja sehr bekannt ist.
R.G.E. auch. Vom Kartell, ja.
Genau, der hat das produziert. Der Song heißt You Don't Know, den wir dann auch irgendwie heute anstatt dazwischen
also wenn du damit einverstanden bist, dass wir dazwischen diesmal weglassen, Roberto, und Dieter, du davon einverstanden bist und
absolut,
man das darf, dass wir den sozusagen in voller Länge ans Ende dieses Podcastes hängen.
Ich freue mich.
Ja,
wie
super.
Kam es dazu? Wie kam es, dass du jetzt auch noch Musik machst?
Nun ja, also Jenny Günay ist länger bekannt mit dem Produzenten R.G. Ergün, R.G.E. Und der Song war ursprünglich geplant für Jenny.
Mhm.
So, aber irgendwie hatten sie das Gefühl, da fehlt noch was. Irgendwas fehlt an diesem Lied noch, und zwar so ein kleiner männlicher Part.
Mhm.
Und Jenny Günay und ich haben uns dann, ja, vor 2 Jahren sind wir enger in Kontakt gekommen, weil wir auch einen großen gemeinsamen Bekanntenkreis haben.
Mh, mh.
Und wie das halt so heutzutage ist, wir haben gepostet, so gemeinsame Fotos, da meinte unser Produzent, LG Edwin, ihr seid optisch einfach so der Knaller zusammen.
Ja.
Ja, ihr harmoniert so, ja, so gut gemeinsam. Nehmen wir doch Dieter mit in den Song. So, dass er so ein bisschen im Hintergrund so ein bisschen was mitsingt. Er soll auf jeden Fall im Video sein. Mhm. Ich dachte mir, okay, why not? Just do it.
Just do it.
Und ich habe große Freude daran an dem Song. Ja? Wir hatten ja auch schon unseren ersten Auftritt damit. Beim Opening der Fashion Week. Ich war sehr, sehr aufgeregt, aber ich habe es hinbekommen.
Ja, super. Und die Einnahmen, die ihr damit generiert, geht da ein Teil jetzt auch an Humanitas oder habt ihr das irgendwie geregelt? Oder?
Noch gar nicht.
Weil der ist aber ja ein gewisser nicht raus, Teil. Ne? Nein. Wir dürfen ihn nehmen, aber er ist noch nicht veröffentlicht.
Er ist noch nicht veröffentlicht.
Also, ja. Er ist ja eingesungen, Video ist abgedreht, wir warten noch auf den Final Cut.
Ah, spannend.
Veröffentlichungstermin steht demnächst bevor.
Und dann?
Über finanzielle Sachen müssen wir auch gar nicht unterhalten.
Naja.
Ganz ehrlich, das war so hinten dran erstmal irgendwie.
Okay. Ja, toll, super. Lieber Roberto, hast du zu diesen vielen tollen Projekten oder dem Liebling der Berliner Society, ich muss es immer wieder sagen, ich finde es großartig, noch Fragen? Oder Ida, magst du noch was sagen zu dem, was du magst, was wir jetzt vergessen haben, was du gerne noch rüberbringen möchtest in unserer Sendung an die Menschen, die hier zuhören?
Ich denke, es war so ein schöner, harmonischer Podcast und alle Infos, die ich auch gerne, ganz besonders was Wohltätigkeit betrifft, rübergeben wollte, was ich gerne rüberbringen wollte, ist erzählt worden.
Vielleicht sollten wir, bevor wir haben ja übrigens auch noch eine Tradition, aber dazu kommen wir gleich, okay. Aber da ja heute, also wenn dieser Podcast gesendet wird, ja Muttertag ist, sollten wir vielleicht zwei, drei Sätze noch dazu sagen, was bedeutet für dich deine Mutter zum Beispiel? Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Was ist für dich, Mutter, was bedeutet das für dich?
Meine Mutter hat mir mein Leben gegeben. Meine Mutter ist die wichtigste Person in meinem Leben.
Wow, wie schön.
War sie schon immer. Ich liebe sie und ich mache alles für sie.
Und du wirst auch den Muttertag mit ihr verbringen?
Ja, selbstverständlich.
Ah ja.
Selbstverständlich.
Ja, schön.
Wie wirst du deinen Muttertag verbringen?
Da ist Dina ich da? Meine Mutter nicht mehr habe, das, schon sehr lange nicht mehr,
aber du bist
gehe
Mutter.
Ich davon aus, dass ich meine Tochter sehen werde. Und sie hat schon gesagt, Mama, halt dir den Tag frei. Aber was passieren wird, ist Überraschung.
Ist Überraschung. Ah, wie schön.
Und was toll. Machst du für deine Mama, die du ja auch sehr liebst?
Ich werde am Sonntag ein Video posten von meiner Mama, weil, wie du ja weißt, ist unsere Trilogie, die wir ja mit der Cabirio machen, die heißt Immaculate. Mhm. Das ist meiner Mutter irgendwie gewidmet, die ja Immaculata heißt, was ja die Vollkommene bedeutet. Und unsere Trilogie geht ja um dieses Streben des Menschen nach der Vollkommenheit. Und ich werde auf den Socials ein super Video von meiner Mutter posten, in der sie eben erklärt, was denn dieser Name für sie bedeutet und was es mit ihr gemacht hat.
Oh, wie schön.
Diese Vollkommenheit, dieses Pursein in ihrem Leben, ob das für sie eher etwas Positives oder Negatives war. Und ich habe sie mal dazu gefragt und das werde ich posten.
Ach echt? Oh, wie
Muttertag.
Schön. Also ich kenne es ja. Oh, wie toll. Das ist schön.
Das werde ich posten.
Super. Und du wirst natürlich mit ihr telefonieren.
Und ich werde natürlich mit ihr telefonieren.
Weil sie ist ja weiter weg.
Ja, leider ist sie weiter weg. Sie lebt in der Schweiz. Genau. So, also dann sind wir jetzt schon am Schluss.
Das ging sehr, sehr schnell.
Das hat verflogen.
Wir haben eine Tradition. Und zwar ist es so, dass wir immer am Ende eines Podcasts mit einem Gast möchten wir sozusagen in diesen sehr aufwühlenden Zeiten, in denen viel, viel los ist und so, würden wir gerne den ZuhörerInnen irgendetwas mit auf den Weg geben. So, und ich wollte dich fragen erst, und dann werde ich auch Christina fragen, gibt es etwas, was du sozusagen unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtest? Also du hast schon sehr vieles gesagt heute, was sehr schöne Tipps sind, wie man zu leben hat. Aber vielleicht gibt es noch etwas, was du vielleicht gerne äußern würdest.
Das wird aber auch auf Corona bezogen sein, weil im Moment habe ich das Gefühl, dass viele das nicht mehr so ernst nehmen. Weil zum Beispiel, weil wir gerade beim Muttertag waren, meine Mutter auch in dem Sinne Risikopatientin ist, versuche ich mich so gut wie möglich zu schützen. Und möchte auch, dass die Leute es weiterhin ernst nehmen. Das wäre so meine große Bitte. Okay. Weil gefährdet nicht euch und damit auch andere. Das ist jetzt wirklich meine Bitte.
Okay,
gut. Ja, schön.
Gut.
Schön.
Gibt es etwas, was du mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich habe heute in diesem Podcast mit Dieter, weil wir unser Podcast ist ja, so haben wir uns ja mal auf die Fahne geschrieben, wir vereinen Gegensätze. Und ich habe heute von Dieter und dem, was er gesagt hat, gelernt, dass den Glamour und das Leben lieben und helfen sich nicht auseinanderdividiert, sondern vereint. Und dazu fällt mir von Bertha von Suttner etwas ein, was sie gesagt hat. Nach Lieben ist Helfen das schönste Verb auf dieser Welt.
Ah, wie schön. Wer war das?
Bertha von Suttner.
Ist das eine Autorin? Entschuldige meine Ignoranz. Ja? Ah, schön.
Schön,
sehr
oder?
Schön. Ja, gefällt mir
das
gut.
Das gefällt mir so schön und es passt so sehr auch auf dich.
Ach, schön.
Und das finde ich toll. Du vereinst beides. Das Liebe und das Helfen.
Ich gebe mir Mühe.
Also ich habe dich jetzt so erlebt und danke dir sehr, dass du heute da warst. Aber bevor wir jetzt schließen, Roberto, und du, was gibst du uns beiden und den HörerInnen heute auf den Weg?
Ja, also etwas Ähnliches, oder was heißt Ähnliches, ist, also wir leben ja in einer Welt voller Gegensätze, finde ich, und voller Widersprüche, und es ist, und ich habe einfach gelernt, in diesen 49 Jahren, ich werde ja auch 50 dieses Jahr.
Ihr liebt beide darüber zu reden, dass ihr 50 werdet, ne?
Das ist immer, es ist immer beides da. Das Gute und das Schmerzvolle. Es ist immer beides da. Und es ist an uns, die Wahl zu treffen, worauf wir uns konzentrieren wollen, worauf wir den Fokus lenken wollen. Ich glaube, dass wenn wir wirklich eine Wahl haben, dann die, nämlich zu entscheiden, wo wollen wir hingucken. Mhm. Weil es ist immer beides da. Und zwar immer. So. Und deswegen würde ich das gerne mit auf den Weg geben.
Wie schön, das gefällt mir gut.
Sich auf das Schöne zu konzentrieren.
Dieter, ganz herzlichen Dank für heute, für alles, was du uns erzählt hast. Es war schön, dich als Gast zu haben. Oder es ist schön, noch ist es schön.
Vielen herzlichen Dank, Dieter.
Ich danke euch.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Zum Wohl, Bert, Christina.
Zum Wohl, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
mit
Mal.
Mit einem mega spannenden Gast, aber dafür rüber nächste Mal mehr,
erzählen
oder?
Wir
beide erzählen nächste Mal, oder?
Nee, ich glaube, nächstes Mal kommt schon der
geheimnisumwitterter
Gast,
ganz
wa?
Genau. Ja.
Also, ich wünsche euch einen schönen Muttertag, euch allen. Und
seid lieb zu eurer Mama.
Genau. Bis bald.
Bis bald.
Ciao, ciao, Christina.
Ciao, Roberto.
Tell me what it's all about. I can see you. You're looking for a chance to talk. I can feel you. If you can handle it, give me a little bit. Come on up and step to me. If you're courageous, then I can promise you will get my love for free. You hear me, you see me, you like me. You fell in love and you don't know. It's not easy with me. You don't know. If you can handle it, give me a little bit. Come on up and step to me. If you're courageous, then I can promise you will get my love for free. You hear me, you see me, you like me. You fell in love and you don't know.
Ooh.